Markus 11, die Verse 1 bis 11. Und als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage und Bethanien an den Ölberg, sandte er zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen: Geht in das Dorf vor, das vor euch liegt, und sobald ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagen wird: Warum tut ihr das? So sprecht: Der Herr bedarf seiner. Und er sendet es alsbald wieder her. Und sie gingen hin und fanden das Füllen angebunden an einer Tür draußen am Weg und banden es los. Und einige, die dort standen, sprachen zu ihnen: Was macht ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie sagten aber zu ihnen, wie ihnen Jesus geboten hatte. Und sie ließen es zu. Und so führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf, und er setzte sie darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf den Weg, andere aber grüne Zweige, die sie auf den Feldern abgehauen hatten. Und die vorangingen und die nachfolgten schrien: Hosianna, gelobt sei, der da kommt in dem Namen des Herrn. Psalm 118. Gelobt sei das Reich unseres Vaters Davids, das da kommt. Hosianna in der Höhe. Und Jesus ging hinein nach Jerusalem in den Tempel, und er besah ringsum alles, und spät am Abend ging er hinaus nach Bethanien mit den Zwölfen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Was für eine Dramatik muss damals auf den Straßen geherrscht haben. Auf den Straßen von Leipzig und Dresden, von Ost-Berlin, aber auch von Erfurt oder Meißen. 40 Jahre lang hatte die kommunistische Diktatur die Bevölkerung weitgehend unter Kontrolle gehalten. Die Mauer war hoch, der Stacheldraht dicht und die Selbstschussanlagen, die die Flüchtlinge unfreiwillig auslösten, waren höchst effektiv. Auch nachts gab es kaum eine Chance, über die innerdeutsche Grenze zu entkommen. Der Grenzstreifen war über weite Flächen gerodet, grelle Scheinwerfer leuchteten alles aus. Wachtürme wie Perlen an der Schnur gereiht überblickten den gesamten Grenzverlauf. Und wenn dann doch mal einer bis in die Nähe des Zaunes kam, wurde er oftmals schon ein Opfer der Hunde. Der Hunde, die ihn hetzten und zur Strecke brachten, wenn ihn nicht schon vorher der Schuss eines Grenzsoldaten getroffen hatte. Weil hier jemand das Verbrechen beging, aus dem östlichen Teil seines Vaterlandes in den westlichen hinübergelangt zu wollen. Vielleicht zu seinen Eltern, vielleicht zu seinen Freunden. So viel Freiheit konnten die kommunistischen Unterdrücker nicht zulassen. Aber dann kommt das Jahr 1989. Und das liegt erst 30 Jahre zurück. Und nach wagten sich immer mehr Menschen auf die Straße, um für ihre Freiheit zu demonstrieren und gegen die Unterdrückung. Immer wieder am Montag, Woche für Woche, im September ging es damit los. Und wir haben dies damals vom Westen aus mit bangem Herzen und mit leiser Hoffnung verfolgt. Mit Gebeten und zugleich mit tiefer Bewunderung für den Mut unserer östlichen Landsleute, die es plötzlich wagten, diesem System, das sie so lange unterdrückt hatte, offen entgegenzutreten. Und bis heute kann niemand letztlich die Dynamik erklären, wie die Menschen in den Straßen immer mehr und immer mutiger wurden. Jahrzehntelang eingeschüchtert von der Stasi und bespitzelt von der allgegenwärtigen Staatsmacht. Und dann kommt 1989, wo die Furcht vor den Maschinenpistolen der Betriebskampfgruppen die Herzen nicht mehr unterdrücken und plötzlich nicht mehr knebeln konnten. Wo die Menschen sich nicht mehr geduckt haben, sondern erhobenen Hauptes durch die Straßen gezogen sind. Wo sie nicht mehr hinter vorgehaltener Hand flüsterten, sondern wo sie gegen ihre innere Furcht lauthals und mächtig auf den Straßen riefen: Wir sind das Volk, wir sind das Volk. Und irgendwann wurde daraus dann die Parole: Wir sind ein Volk. Und immer die Angst im Nacken. Wird wieder passieren, was am 17. Juni 1953 geschah, beim ersten Volksaufstand damals in Ost-Berlin. Am 17. Juni, als die Menschen sich gegen unzumutbare Arbeitsbedingungen, aber vor allem gegen die staatliche Unterdrückung wehrten, bis schließlich die russischen Panzer durch die Straßen rollten und das zarte Pflänzchen Freiheit unter ihren Panzerketten wieder zermalmten. Ab 18 Uhr am 17. Juni 1953 herrschte dann in den Straßen nur noch gespenstische Stille. Und dann begannen die Verhaftungswellen. Und das gleiche 1956 in Ungarn und dann wieder 1968 in Prag, Prager Frühling und dann 1989. Noch im Juni hatte Egon Krenz, führender Funktionär der SED und Honecker-Nachfolger, noch im Juni 89 hatte er die brutale Niederschlagung des Volksaufstandes in Peking auf dem sogenannten Platz des himmlischen Friedens. Krenz hatte das ausdrücklich gelobt. Beispielhaft. Und viele fragten sich, wann fällt hier der erste Schuss? Vera Lengsfeld, eine mutige Bürgerrechtlerin damals, genauso wie heute, sie war in der DDR zeitweise inhaftiert, hat ein Tagebuch des Jahres 1989 veröffentlicht, in dem man diese dramatischen Monate noch einmal nachverfolgen kann, von Januar bis Dezember 1989, Tagebuch der friedlichen Revolution. Als Jesus in Jerusalem einzieht, ist auch Israel ein besetztes Land. Und Jerusalem alles andere als eine freie Stadt. Die Römer kontrollieren die Machtverhältnisse. Israel ist ja nur ein kleiner Baustein ihres Weltreiches, das Kaiser Tiberius von Rom aus regiert. Die Römer haben keine russischen Panzer, aber dafür haben sie ihre schnellen Eingreiftruppen in der Burg Antonia stationiert, jederzeit gefechtsbereit, dort auf dem Tempelberg. Und wo immer römische Soldaten auftauchen, verbreiten sie Furcht und Schrecken. Auch im Alltag ist niemand vor den Besatzern sicher. Es gab das Gesetz der römischen Meile. Wenn ein Soldat sagte, trage mir diese Tasche, dann musste jeder Mensch 1,5 Kilometer mitgehen, egal was er sonst vorhatte. Das war die römische Meile. Er musste es tun. Das war die Tyrannei der Besatzer im Alltag. Und besonders zu den Festzeiten, also wenn Tausende von Pilgern nach Jerusalem strömen, befindet sich das römische Militär in höchster Alarmbereitschaft. Auch die kleinste Andeutung von Aufstand soll sofort im Keim erstickt werden, während den Anfängen obsta principiis. Ja, es gibt eine kleine gewaltbereite Widerstandsbewegung, die Zeloten. Im Volk genießen sie einige Sympathien, durchaus. Aber die Mehrheit des Volkes, wie das so ist, die schweigende Mehrheit fügt sich den Machtverhältnissen. Viele tragen ihren Groll nur im Herzen. Und sie beschweren sich nur noch in den Hinterzimmern. Immerhin haben die Juden ihre eigene Gerichtsbarkeit, den Sanhedrin. Der Sanhedrin wird dominiert von den Sadduzäern und den Pharisäern, also eher von der Priesteroberschicht, aber auch von den Theologen. Und der Sanhedrin darf nur so weit gehen, wie Rom es jeweils erlaubt. Und deswegen befindet sich die religiöse Führungsspitze der Juden, der hohen Priester und seine ganze Machtelite, befindet sich ständig in einer Zwickmühle zwischen Rom und dem Volk. Einerseits geht es darum, die römischen Herrscher nicht zu provozieren, um die mühsam ausgehandelten Spielräume zu erhalten. Und andererseits geht es darum, das Volk zu befrieden, in dem die Sehnsucht nach Freiheit noch immer nicht ganz erloschen war. Und immer wieder keimte sie auf. Und natürlich gab es da die Verheißungen des Alten Testaments. Das alte Königreich Davids, es wird wieder erstehen am Ende der Tage. Wir studieren das ja zurzeit in unserer Bibelstunde, wo es etwa in Jesaja 2 heißt, es wird zur letzten Zeit der Berg, das Haus des Herrn, höher stehen als alle Berge und über alle Hügel erhaben und alle Heiden werden herzulaufen und viele Völker werden hergehen. Kommt, lass uns auf den Berg des Herrn gehen. Von Zion wird Weisung ausgehen. Und das Wort des Herrn von Jerusalem, diese Verheißungen, und es gab ja viele davon, waren den Leuten durchaus noch bewusst. Und dann erscheint Jesus auf der Bühne des öffentlichen Lebens in Israel. Und Jesus löst eine gewisse Massenbewegung aus, um die ihn die Zeloten natürlich nur beneiden konnten. Denken Sie etwa an die Speisung der 5000. Das waren ja viel mehr als 5000. Da wurden ja nur die Männer gezählt. Und am Ende dieser Speisung der 5000 lesen wir in Johannes 6, Vers 15. Sie wollen Jesus zum König machen, weil der offensichtlich sämtliche Sozial- und Nahrungsprobleme lösen kann. Aber wodurch löst Jesus diese Massenbewegung aus? Nicht durch politische Parolen, sondern durch seine Heilungen, die er in großen Mengen durchführt und Leute, die jahrzehntelang alle Hoffnungen aufgegeben hatten, plötzlich wieder ein neues Leben zu gewinnen hoffen und durch andere Wunder, die Jesus tut, durch seine öffentlichen Predigten, durch seine einzigartige Zuwendung auch zu den Schwächsten und Ausgestoßensten. Und von Anfang an, das haben wir ja immer wieder gesehen, steht Jesus unter engster Beobachtung, unter engster Observierung, unter ständigen Einschüchterungsversuchen der jüdischen Führer. Schon in Markus 3 geht das ja los, Vers 6, wo sie gemeinsam mit der Polizei des Herodes darüber beratschlagen, wie man Jesus am besten umbringen könnte. Und die jüdischen Führer haben zwei gewichtige Gründe, aus denen sie Jesus ausschalten wollen. Einen persönlichen Grund und einen politischen. Der persönliche ist, Jesus stellt ihre Frömmigkeit und Moral, die sehr viel auch mit Heuchelei und mit Vordergründigkeit zu tun hat, er stellt das öffentlich in Frage. Und damit gefährdet er natürlich auch ihre Autorität im Volk. Das ist der persönliche Grund, warum sie ihn weghaben wollen. Und der politische ist auch nicht zu unterschätzen. Jesus könnte ja durch seine Massenwirkung zu einer Provokation werden, die die Römer irgendwann nicht mehr verzeihen. Und dann könnte ihre ganze schön ausgetüftelte Machtbalance, ihr Kungeln mit dem Kaiser, ins Wanken kommen. Und irgendwann ziehen ihn dann die Römer die Schlinge noch enger um den Hals. Und in dem Sinne hat es ja auch der hohe Priester im Prozess gegen Jesus gesagt, Johannes 11, Vers 49, einer von ihnen aber Kaiphas, der in diesem Jahr hohe Priester war, sagte, es ist besser für euch, ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk verderbe. Lasst lieber Jesus über die Klinge springen, als dass uns die Römer hier den ganzen Laden aus der Hand nehmen. Wir müssen das verstehen, um diesen Text zu verstehen. In dieser angespannten, sensiblen Situation, wo die Nerven aller Beteiligten ohnehin schon zum Zerreißen gespannt waren, da zieht nun Jesus von Jericho aus, über das Wadi Kelt, über die Römerstraße, zum Ölberg rauf, Richtung Jerusalem. Letzten Sonntag hatten wir Jesus noch 6 Stunden weiter davor in Jericho erlebt, wie er diesen blinden Bartimäus geheilt hat und wie er ihn in seine Mannschaft hineingeholt hat, wie er ihn auf ein völlig neues Gleis, sein ganzes Leben gestellt hat. Und Bartimäus ist dann gleich mitgegangen. Und dann kommt dieser Anstieg von 260 unter dem Meeresspiegel, 260 Meter, auf etwa 815 Meter Höhe, auf der sich die Spitze, die Kuppe des Ölbergs befindet, die sogenannte Russenkuppe. Und Jesus und seine Jünger sind nicht allein. Das Passafest naht, die Pilgermengen strömen in die heilige Stadt. Und die Römer sitzen sowieso schon auf den Kanten ihrer Stühle. Und damit Sie sich die Dimension mal vorstellen können, viele Forscher gehen davon aus, dass damals circa 2 Millionen Menschen sich in dem Gebiet von Jerusalem aufgehalten haben müssen. Es gibt eine Quelle aus dem Jahr 40 nach Christus, also 10 Jahre später, vergleichbare Bedingungen. Und dort wird gesagt, dass zum Passafest 260.000 Lämmer geschlachtet wurden. 260.000 Lämmer. Und wenn man davon ausgeht, dass ein Lamm immer gerechnet wird für 8 bis 10 Leute, dann können Sie das hochrechnen. Und dann kommen Sie auf eine Zahl von weit über 2 Millionen Festteilnehmer. Und wir müssen uns das realistisch vor Augen führen. Als Jesus mit seiner Mannschaft dann auf Jerusalem zugeht, ist das kein gemütlicher Spaziergang, bei dem nochmal 30 Leute zugucken. Das ist keine entspannte Wanderung im kleinen Freundeskreis, sondern Sie müssen sich eher die Dimension einer Großdemonstration vorstellen. Oder wenn sich Menschenmassen in ein Fußballstadion bewegen vor einem großen Spiel hier im Stadion Hannover, ne, die Waterloostraße. Halbe Stunde, Stunde vor dem Spiel, dann ist die ganze Straße ausgefüllt mit Menschenmengen, die sich zum Stadion hinauf bewegen. So ähnlich war das. Und deswegen steht hier in Vers 9 auch, dass die Leute ihm vorangingen und ihm nachfolgten. Also Jesus und seine Truppe ist quasi eingeklemmt in dieser Menschenmenge. Und dann gibt es noch eine Zusatzinformation aus Johannes 12. Johannes berichtet genauso wie Matthäus und Lukas auch über dieses Ereignis. Und da heißt es, In Johannes 12, Vers 17 und 18, die Menge nun, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus den Toten auferweckt hatte, legte Zeugnis ab. Darum ging ihnen auch die Volksmenge entgegen, weil sie gehört hatten, dass er dieses Zeichen tat. Also das ist jetzt quasi von Jerusalem aus die Gegenbewegung, die auch noch Jesus entgegengeht, zusätzlich zu den Leuten, die schon mit ihm in die gleiche Richtung nach Jerusalem gehen. Das ist die Dynamik dieser Stunden, das Ereignis vom Friedhof in Bethanien, wo er den Lazarus aus dem Grab rausgeholt hatte, wirkt offensichtlich immer noch nach. Und so müssen wir uns die Situation jetzt ganz plastisch vorstellen. Jesus kommt vom Osten her, von Jericho nach Jerusalem. An der Ostseite des Ölbergs befindet sich dieses Örtchen Bethanien. Und von Bethanien aus sind es dann noch knapp 3 Kilometer bis Jerusalem City. Den Ölberg also hinauf. Und dann haben sie diesen Postkartenblick auf die Stadt und den Tempel, auch heute noch. Und dann geht es wieder hinunter durch das Kidrontal und schließlich durch das Osttor auf den Tempelplatz. Das ist die Strecke, die dieser Zug nimmt. Jericho rauf nach Jerusalem, Bethanien am Fuße des Ölbergs, dann geht es rauf auf die Kuppe, runter durchs Kidrontal. Kurz vor Jerusalem kommt dann noch dieser Vorort Bethphage und dann gehen sie durchs Osttor und stehen auf dem Tempelplatz. Und übrigens, dieser Ort Bethanien, in dem Lazarus auferweckt wurde, ist noch heute mit dem Namen Lazarus verbunden. Er heißt inzwischen nämlich El Lazaria. Wenn ich damals ein Mitglied der jüdischen Führungselite gewesen wäre, ich muss Ihnen sagen, das wäre der Tag gewesen, an dem ich endgültig die Angst gepackt hätte. Das war der Tag. Denn wenn Jesus wirklich den Brand anfachen will, wenn Jesus wirklich nach der Macht greift, wenn er wirklich einen Umsturz will, dann ist heute sein Tag, heute oder nie. Das ist die Situation in Markus 11. Und zugleich sind den Priestern und Schriftgelehrten die Hände gebunden, denn wenn sie Jesus jetzt auf offener Szene beseitigen würden, dann haben sie sich den Volksaufstand selber zuzuschreiben. Und bestimmt hat mancher gedacht, hätten wir doch eher zugeschlagen. Hätten wir doch früher kurzen Prozess gemacht. Und jetzt mussten sie erstmal irgendwie unbeschadet durch die nächsten Tage kommen, irgendwie einigermaßen unfallfrei dieses Passafest überstehen. Und dann kriegen wir ihn schon klein. Und jetzt schauen diese vielen verschiedenen Menschen also mit ihren so gegensätzlichen Erwartungen alle wie gebannt auf den Jesus, der da kommt. Die einen schauen auf ihn mit Befürchtungen, mit Ängsten, die anderen mit Hoffnung, mit Sehnsucht und manche wahrscheinlich auch nur mit Sensationslust und Neugier. Und wir fragen, was macht er nun? Und wir finden hier die Antwort. Als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, nach Bethphage und Bethanien an den Ölberg, sandte er 2 seiner Jünger und sprach zu ihnen, geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, damit ist Bethphage gemeint, und sobald ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagen wird, warum tut ihr das, so sprecht, der Herr bedarf seiner, und er sendet es alsbald wieder her. Also wenn es nicht mehr braucht. Und sie gingen hin und fanden das Füllen angebunden an einer Tür draußen am Weg und banden es los. Und einige, die dort standen, sprachen zu ihnen, was macht ihr da, dass ihr das Füllen losbindet? Sie sagten aber zu ihnen, wie ihnen Jesus geboten hatte, und die ließen es zu. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf. Und er setzte sich darauf. Und viele breiteten ihre Kleider auf den Weg. Wenn Sie eine Überschrift notieren wollen zu diesem Text, dann schreiben Sie bitte der missverstandene König. Der missverstandene König. Und wir wollen nun in den verbleibenden Minuten sehen, erstens, was Sie richtig verstanden, zweitens, was Sie völlig falsch verstanden und drittens, am Schluss das Wichtigste, was wir unbedingt verstehen müssen. Was Sie richtig verstanden, was Sie völlig falsch verstanden und was wir unbedingt verstehen müssen. Erstens also, was Sie richtig verstanden. Was soll der Esel? Normalerweise geht ein Pilger die letzten Kilometer zu Fuß rauf nach Jerusalem. Was beabsichtigt Jesus in dieser spannungsgeladenen Situation mit der Eselsaktion? Die Sache muss irgendwie wichtig sein, denn Sie haben gesehen, Markus verwendet 6 Verse darauf. Das ist sozusagen von der Menge her das Schwergewicht dieses Textes, ganz erstaunlich. Muss wichtig sein. Und dann kommt dieses Dorf Bethphage in den Blick, was sich noch näher an Jerusalem befindet als Bethanien, wenn man den Ölberg wieder herunterkommt, wie so ein östlicher Vorort von Jerusalem. Möglicherweise war die Aktion in Betfage von Jesu Freunden von Bethanien aus vorbereitet worden. Das wird hier nicht ausdrücklich gesagt. Auf jeden Fall weiß Jesus, dass alles rechtzeitig bereitstehen wird. Und denkbar ist auch, dass der Besitzer des Esels bereits zur Anhängerschaft Jesu gehörte. Der Herr schickt zwei seiner Jünger aus. Die müssen sich nun irgendwie durch die Menschenmengen drängeln, um einen kleinen Vorsprung zu bekommen. Und dann finden sie tatsächlich in Betfage alles so vor, wie Jesus angekündigt hat. Auch die aufmerksamen Nachbarn sind da. Kennen Sie wahrscheinlich auch solche Nachbarn? Wie erwartet und fragen, was das denn soll, warum sie denn den Esel da mitnehmen. Und die Jünger geben ihre vorbereitete Antwort. Das klingt fast wie ein Codewort. Der Herr bedarf seiner. Klammer auf. Dieser Vers eignet sich auch für Leute, die sich für etwas zu wichtig halten. Die sich einbilden, soll es ergeben, an ihrer Arbeit hinge das ganze Wohl und Wehe des Reiches Gottes. So nach dem Motto, Paulus und Luther sind gestorben und mir ist auch schon ganz schlecht. Und dann könnte man antworten, du weißt du, der Einzige, zu dem jemals gesagt wurde, der Herr bedarf seiner, das war ein Esel. Und so ist es hier, der Herr bedarf seiner. Übrigens kündigt Jesus gleich an, dass diese Leitgabe zeitnah zurückgebracht wird. Und von Matthäus erfahren wir noch, dass auch das Muttertier dabei ist, wahrscheinlich zur Stabilisierung, wenn dann das Füllen so durch diese Menschenmassen hindurch schreiten und ruhig bleiben soll. Tja, und dann drängeln sich die beiden Jünger mitsamt den beiden Tieren wieder zu Jesus zurück. Vers 7, sie führten das Füllen zu Jesus, legten ihre Kleider darauf und er setzte sich darauf. Und in dem Moment, als Jesus sich darauf setzt, vor den Augen der Massen, das geschieht ja nicht in einem Hinterhof unter 20 Augenpaaren, sondern er setzt sich auf den Esel vor den Augen der Massen, da wird aus der so harmlos wirkenden Eselsnummer plötzlich eine gefährliche Machtdemonstration. Und jetzt versteht man erst, warum Jesus diesen symbolischen Akt so deutlich gestaltet. Nochmal zurück zum Arbeiteraufstand in der DDR am 17. Juni 1953. Das war übrigens früher der Tag der deutschen Einheit. Da wurden wir regelmäßig noch daran erinnert, wie fundamental wichtig der 17. Juni für unsere deutsche Geschichte ist. 11.15 Uhr. Drei junge Männer erklettern das Brandenburger Tor und schneiden die rote Fahne dort ab. Das Tuch wird hinuntergeworfen, zerrissen und dann von den Demonstranten verbrannt. Ab Nachmittag wird dort eine schwarz-rot-goldene Deutschlandfahne wehen, aber nur für wenige Stunden, 17. Juni. Symbolhandlungen entfalten ihre Kraft, wenn sie verstanden werden. Und diese symbolische Aktion mit der Fahne konnte jeder verstehen. Wie ist das im Fall des Esels? Konnten die Menschen verstehen, was dieser Eselsritt besagte? Antwort ganz klar, ja, die Juden unbedingt. Zumindest jene Juden, die sich in den religiösen Schriften auskannten, und das dürfte für sehr, sehr viele Pilger unbedingt zugetroffen haben. Es gab im Alten Testament beim Propheten Sacharja eine berühmte Stelle, die übrigens später auch von Georg Friedrich Händel zu einem Erfolgslied gemacht wurde, das wir bis heute singen. Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Haben wir alle schon gesungen zu Weihnachten. Und so stand es im Propheten Sacharja, ich lese Ihnen das nochmal im Original vor, du, Sacharja 9, Vers 9, du Tochter Zion, freue dich sehr und du Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen, der Eselin. Verstehen Sie? Das ist wie mit der roten Flagge, die da abgerissen wird. Deutlicher geht's nicht. Hier heißt das, reitet der König Israels in seine Regierungsstadt ein. Das ist die Botschaft. Und es passt alles genau, wie es Sacharja vorher angekündigt hat. Ohne Pomp, ohne militärische Ehren. Das passt auf dem Esel, denn noch ist er arm. Aber der König ist im Anmarsch auf seine heilige Stadt. Und jetzt verstehen Sie die Spannung. Jeder Schriftenkundige konnte jetzt eins und eins zusammenzählen und die Führer werden den Atem angehalten haben. Natürlich. Und Sacharja 9 war ja nicht der einzige Hinweis im Alten Testament. Es gab noch eine weitere Stelle, die nahtlos dazu passte. Eine weitere Stelle, die übrigens auch damals im Judentum messianisch verstanden wurde. Also wo man sagte, jawohl, hier ist die Rede von dem großen, mächtigen Retter und König, den Gott einmal schicken wird. 1. Mose 49, Vers 10 und 11. Hören Sie, da heißt es, 1. Mose 49, Vers 10, es wird das Zepter, Herrschaft, von Juda nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme, da steht im Hebräischen, der Shiloh, der Mächtige, und ihm werden die Völker anhängen. Er wird seinen Esel an den Weinstock binden und seiner Eselin füllen an die edle Rebe. Da haben sie es wieder, den Herrscher und den Esel. Und er bringt ein Reich, das ist so großartig und wohlhabend, dass man sogar einen Esel an einen Weinstock anbinden wird, damit der Esel die Früchte des Weinstocks genießen kann. Das steht für den Reichtum und die Größe und die Macht dieses Reiches. Und der Shiloh, dieser Herrscher hier, das ist ein Kryptogramm, das ist gewissermaßen ein Codewort für den Messias. Und jetzt verstehen Sie, was mit dem Esel ausgesagt wird. Diese Symbolhandlung, damit gibt Jesus sich öffentlich zu erkennen als der, den die Propheten angekündigt haben, jahrhundertelang. Als der, der der König Israels wird, der all diese Verheißungen des Alten Testaments über den Messias erfüllt. Dieses Füllen ist nicht nur Transportmittel für einen ermüdeten Pilger. Hätte man ja gleich das Muttertier nehmen können. Es wird ja hier extra betont, es hat noch niemand darauf geritten. Auch das ist fest im Alten Testament verankert für die wichtigsten Dienste, die mit dem Heiligen zu tun hatten, die mit Gott zu tun hatten, durften nur Tiere verwendet werden, die man noch nicht für den alltäglichen Gebrauch benutzt hatte. Es gibt viele Stellen im Alten Testament. Und die Kleider geben nun einen provisorischen Sattel. Tja, und natürlich erinnert die ganze Szene noch an etwas, das hierher passt. Nämlich an den dramatischen Machtkampf zum Ende der Ära des größten Königs Davids. Da hatte sich ja schon eine Verschwörung gebildet. Und die Verschwörung wollen einen Gegenkandidaten als neuen König durchsetzen. Der Herrscher ist schon todkrank. Und weil er gute Berater hat, verfügt er noch auf dem Krankenlager, dass der legitime Nachfolger, sein Sohn Salomo, auf kürzestem Wege öffentlich intronisiert wird. Und wissen Sie, wie diese öffentliche Intronisierung des Davidssohnes gegen die Widerstände der Verschwörung, wie das praktisch gemacht wird? 1. Könige 1, ab Vers 38. Da gingen hinab der Priester Zadok und der Prophet Nathan und Benaja und die Kreter und Pleter und setzten Salomo auf das Maultier des Königs David. Nicht ein reinrassiger Esel, aber immerhin ein Maultier. Und führten ihn zum Gichon, also zu dieser Gichon-Quelle. Und der Priester Zadok nahm das Ölhorn aus dem Zelt und salbte Salomo. Und sie bliesen die Posaunen und alles Volk rief, es lebe der König Salomo. Verstehen Sie, das ist der historische Zusammenhang. Und wissen Sie, wo die Gihon-Quelle entspringt? Die Gihon-Quelle entspringt dort, wo man vom Kidron-Tal aus zur Davidsstadt hinaufgeht. Das ist die Strecke, die sie jetzt gehen. Und damit wird gesagt, hier kommt der wahre Davids-Nachfolger. Hier kommt auf dem Esel der endgültig angekündigte König Israels. Die Symbolkraft dieser Szene ist nicht mehr zu steigern. Deutlicher geht's nicht. Und die Menschen reagieren entsprechend. Markus 11, Vers 8. Sie breiteten ihre Kleider auf den Weg. Wissen Sie, das ist wie ein Dialog. Auf die Symbolhandlung Jesu reagieren nun viele. Und Markus schreibt extra viele mit einer eigenen Symbolhandlung. Sie werfen ihre Kleider auf den Weg. Was heißt das? Das bedeutet spontane Huldigung. Spontane Huldigung des Königs. Auch dafür gab es ein berühmtes Beispiel aus ihrer Geschichte, 2. Könige 9. Sie können das alles zu Hause nochmal in Ruhe nachstudieren. Deswegen habe ich Ihnen auch die Belegstellen jeweils auf Ihren Gottesdienstzettel mit draufgeschrieben. Auch dafür gab es ein berühmtes Beispiel, als nämlich Elisa, der Prophet, Jehu zum König salbte. Es ging immer um diese Königsintronisation. Es ging immer um die Machtfrage. Und wieder gab es massiven Widerstand einer Clique. Und Elisa zieht das durch im Auftrag Gottes. Und diese Berufung gelingt. Und wie geht's dann weiter? So spricht der Herr, 2. Könige 9, Vers 12. Ich habe dich zum König über Israel gesalbt. Da nahm jeder eilend sein Kleid und legte es vor ihn hin auf die hohen Stufen. Und sie bliesen die Posaune und riefen, Jehu ist König geworden. Und genau das machen die hier. Damit sagen sie mit dieser Zeichenhandlung, wir unterwerfen uns dir, wir liegen dir zu Füßen, wir unterstellen uns deiner Autorität, wir breiten unsere Kleider vor dir aus, du darfst über uns verfügen, wir huldigen dir als unserem König. Das war der Inhalt dieser symbolischen Handlung. Wie sehr sie das in ihrem Herzen meinten, werden wir gleich noch sehen. Aber sie bereiteten jedenfalls die Kleider auf den Weg, andere aber grüne Zweige, die sie auf den Feldern abgehauen hatten. Diese grünen Zweige bedeuteten in Israel einen Ausdruck großer Freude. Die Juden kannten das vom Laubhüttenfest. Da hackte man auch solche Zweige ab und warf sie auf den Weg als Ausdruck. Gott wird uns erlösen. Sein Reich wird kommen. Und sie streuten diese Zweige gewissermaßen wie ein religiöses Konfetti. Und so geschieht es hier in diesen hochspannungsvollen Minuten. Und die Menge schwillt immer mehr an, sie wird immer größer. Und plötzlich stimmen einige ein Lied an. Plötzlich fangen die an zu singen, wie die Nationalhymne. Ja, ein Lied, das sie in den kommenden Tagen auch beim Passafest singen würden, nämlich dem Psalm 118, den wir in der Lesung gehört haben. So wie sie bei den Montagsdemonstrationen in Leipzig dann auch irgendwann gesungen haben. Und dann singen sie, was wir hier in Markus 11, Vers 9 lesen. Hosianna, gelobt sei der, da kommt in dem Namen des Herrn, gelobt sei das Reich unseres Vaters David. Und der Kommende in dem Namen des Herrn, wer ist das? Der Messias. Der Kommende in dem Namen des Herrn ist der König Israels, der Retter, den Gott schicken will. Und dann kommt diese geheimnisvolle Formel Hosianna. Und Hosianna kann man übersetzen mit Hilf, Herr, hilf. Herr, hilf uns jetzt. Man kann es auch übersetzen mit rette uns jetzt, Hosianna. Und auch die Rabbis damals, die deuteten Psalm 118 eindeutig auf den König David, der sein Reich wieder aufrichten würde. Und sie brachten diesen Psalm 118 in Verbindung mit jener endgültigen Befreiung und Erlösung Israels, die Gott am Ende schenken würde. Dieser Psalm 118 hatte eine lange Wirkungsgeschichte in Israel, 100 Jahre vor diesem Ereignis. Da hatten die Vorfahren Psalm 118 gesungen, als Makkabäus über die Syrer triumphiert hatte. Aber der Erfolg des Makkabäus währte nur kurze Zeit und am Ende scheiterte auch diese Hoffnung. Und jetzt war die Frage, würde es mit Jesus besser gelingen? Hosianna, rette uns jetzt, hilf uns, jetzt schreien sie. Und damit ist nicht gesagt, das müssen wir auch ganz ehrlich hier sehen, dass alle Demonstranten sich damit zu Jesus als dem Messias bekannten. Damit ist nicht gesagt, dass sie alle wirklich von Herzen an ihn glaubten, dass sie alle seine Nachfolger wurden. Einige ganz bestimmt, aber andere hatten wahrscheinlich sehr vage Hoffnungen und sagten, ja, mal sehen, was jetzt daraus wird. Und damit nähern wir uns nun dem Punkt, wo wir sehen, was sie völlig falsch verstanden. Erstens, was sie richtig verstanden. Zweitens, was sie völlig falsch verstanden. Nie zuvor in den Jahrhunderten der Unterdrückung schien die Wiederkehr des Davids Reiches so nahe wie in diesen Momenten. Nie zuvor. Hatte nicht Jesus seine Macht in jeglicher Hinsicht bewiesen? Denken Sie an die Wunder, denken Sie an seine überragende Souveränität, denken Sie an die Massenspeisung, die Massenheilung. Er konnte alles, er war souverän, wie Sie niemals einen anderen erlebt hatten. Tja, und jetzt kamen auch die Leute aus Bethanien dazu, die sich irgendwie Gehör verschafft haben. In Johannes 12, Vers 17 steht noch, die Menge, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab gerufen hatte, die legte Zeugnis ab. Das heißt, diese Leute gesellen sich irgendwie dazu, verschaffen sich Gehör und sagen, hört her, wir sind die Leute aus Bethanien. Es ist erst wenige Tage her, dieser da hat die Macht über den Tod. Der Lazarus lag verfaulend als Leiche in dieser Gruft und er stellte sich vor diese Gruft und er rief, Lazarus, komm raus, und alle lachten über ihn und dann öffnete sich das Grab und Lazarus stand da und er lebt heute. Dieser ist der Herr über den Tod. Sie gaben Zeugnis ab. Und war der Ritt auf dem Esel nicht ein weiteres Glied in der Beweiskette, dass Jesus jetzt bereit sein könnte, die Herrschaft anzutreten? Und schon bald kann man unter den Jubelrufen die nächste Parole identifizieren. Lesen Sie mal alle vier Evangelien und in diesen vier Evangelien werden gewissermaßen alle Parolen gesammelt, wenn man das zusammenschreibt, die damals gerufen worden sind. Und die nächste Parole hier, Vers 10, lautet: Gelobt sei das Reich unseres Vaters David, das da kommt. Hosianna in der Höhe. Gepriesen sei das kommende Reich. Der Machtwechsel steht bevor. König David statt Kaiser Tiberius. Und Sie wissen, Sie ahnen, wenn es so kommt, dann ist das ein Wunder. Ein Wunder, das nur Gott selbst herbeiführen kann. Hosianna in der Höhe, rette uns jetzt, der du allmächtiger Gott in der Höhe thronst. Du musst jetzt handeln in diesem Geschehen. Du musst deinen König beglaubigen. Und wissen Sie, was so erstaunt? Gerade wenn man das Markus-Evangelium bis zu diesem 11. Kapitel gründlich studiert hat, wie wir das ja hier gemeinsam tun. Was erstaunt, jetzt lässt Jesus das ausdrücklich zu. Das ist der Unterschied. Jesus mäßigt diese Begeisterung mit keiner Silbe. Erinnern Sie sich nochmal, wie anders hatte er in den Monaten zuvor reagiert. Da hatte er Leute geheilt, die waren begeistert. Und er hat immer wieder gesagt, sag es nicht weiter. Zum Beispiel Markus 8, 26, als er den Blinden geheilt hatte. Und da sagt Jesus am Ende, und er schickte ihn heim und sprach, geh nicht hinein in das Dorf. Keine Propaganda jetzt. Oder Markus 7, Vers 36, da hat er den Taubstummen geheilt. Und da wird deutlich gesagt, und er gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen, noch nicht. Oder nachdem Jesus mit seinen Jüngern auf diesem Berg der Verklärung war, wo Gott ihn so besonders beglaubigt hat, wo plötzlich Mose und Elia erschienen waren und wo wirklich auf übernatürliche Weise die Göttlichkeit Jesu erwiesen worden war, geht Jesus mit den drei Jüngern, die dabei waren, runter vom Berg und sagt, sagt es noch keinem. Und das sollte er möglichst jetzt auch tun, wenn es nach den Pharisäern geht. Die Pharisäer, die hauen Jesus jetzt gewissermaßen von der Seite an, Lukas 19, 39, und sagen, Meister, weis doch deinen Jünger zurecht. Ergreif doch endlich deine Verantwortung. Du kannst das doch nicht wollen, dass die Sache hier explodiert und dass uns der ganze Laden um die Ohren fliegt. Jetzt stoppe diesen Irrsinn, verbiet ihnen diese Huldigung, lass endlich Nüchternheit einkehren und bremse deine Jubler. Und was sagt Jesus? Ich sage euch, wenn diese schweigen werden, dann werden die Steine schreien. Das sagt er in diesem Moment, in dieser Situation. Leute, ihr werdet diese Wahrheit, dass ich der König bin, nicht dauerhaft unterdrücken. Es wird euch nicht gelingen, den Leuten vorzuenthalten, dass ich Gottes Retter bin. Auch wenn ihr noch so viele Panzer auffahren lasst, auch wenn ihr noch so stark dagegen haltet. Ihr werdet es nicht unterdrücken können, dass die Menschen erfahren, dass ich der wahre Sohn Davids bin, den Gott gesandt hat. Und die Frage drängt sich auf, natürlich, warum dieser Wechsel in der Strategie Jesu? Vorher hat er immer gesagt, bringt es nicht in die Öffentlichkeit. Und jetzt reagiert er völlig anders. Warum? Und jetzt müssen wir genau hinschauen. Diese öffentliche Zuspitzung, sehen Sie, ist ja nicht zufällig ausgelöst worden. Die Sache mit dem Esel war ja genauestens vorbereitet, genauestens geplant. 6 Verse bei Markus. Was Jesus hier auf dem Ölberg durchführt, hat er eben nicht nur zugelassen, sondern ganz bewusst herbeigeführt. Er erweist sich auch in diesen Minuten als der souveräne König, als der König, dem die Situation niemals aus dem Ruder läuft. Warum? Der Grund für diesen Strategiewechsel ist sehr naheliegend. Eigentlich hatte Jesus das ja schon in seiner dreifachen Leidensankündigung gesagt. Der Plan stand ja schon längst fest. Das letzte Mal in Markus 10, ab Vers 33, wir gehen hinauf nach Jerusalem, Markus 10, 33, und der Menschensohn, also Jesus, wird überantwortet werden den hohen Priestern, sie werden ihn zum Tode verurteilen, den Heiden überantworten, sie werden ihn verspotten, anspeien, geißeln, töten und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Das ist Gottes Plan. Und verstehen Sie, was Jesus vorher verhindern wollte, das soll jetzt gerade ausgelöst werden. Durch diese Aktion, dass sie ihn festnehmen, dass sie ihn schließlich ans Kreuz bringen. Vorher wäre zu früh gewesen. Irgendwo außerhalb Jerusalems, irgendwo jenseits der Öffentlichkeit, das hätte den Pharisäern gepasst. Aber Gottes Plan war klar, das Kreuz musste öffentlich sein. Die Kreuzigung musste vor den Augen einer möglichst riesigen Anzahl von Menschen in der Weltöffentlichkeit geschehen. Und Paulus wird später, als er in Apostelgeschichte 26 vor dem König Agrippa die Grundlagen des christlichen Glaubens darstellt, sagen: König, das ist nicht im Winkel geschehen. Das war öffentlich. Jeder kann es wissen. Vor den Augen aller Welt. Und darum nahte jetzt der Zeitpunkt, den der allmächtige Gott bestimmt hatte. Und darum musste jetzt dieser ganze Prozess losgetreten werden, der in 6 Tagen am Freitag der Passahwoche dann in den Skandal der Kreuzigung mündete. Und deshalb wird Jesus dann in Jerusalem im Zentrum der Macht dem Pilatus ins Gesicht sagen: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Das ist Gottes Plan. Und wir sehen das hier so glasklar, was die jüdischen Führer möglichst verhindern wollen, nämlich, dass die Tötung Jesu vor der großen Kulisse der Öffentlichkeit passiert, mitten in den Feierlichkeiten der Passafestwoche. Das wollen sie um jeden Preis verhindern. Aber genau das war der Plan Gottes, den Gott unbedingt verwirklichen wollte. Und darum der Strategiewechsel. Darum gibt Jesus jetzt die Sache für die Öffentlichkeit frei. Darum inszeniert Jesus letztlich selbst diesen königlichen Einzug nach Jerusalem, den die Pharisäer jetzt nicht mehr stoppen können. In Johannes 12 sagen sie resigniert: Seht, wir richten nichts aus, alles Volk läuft ihm nach. Und jetzt ist der Königsanspruch Jesu öffentlich angemeldet. Jetzt ist, wie wir sagen würden, der Rubikon endgültig überschritten. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Und alle stellen sich gespannt die Frage: Wie wird dieser Tag enden? Wohin wird das führen? Und das ist dann die nächste überraschende Wendung, Vers 11. Und Jesus ging hinein nach Jerusalem in den Tempel, und er besah ringsum alles, und spät am Abend ging er hinaus nach Bethanien mit den 12. Bethanien war in diesen Tagen dann immer sein Rückzugsquartier, weil sie dort eine Familie sehr gut kannten und dort ein Quartier für diese letzte Woche gefunden hatten. Ist das nicht verwunderlich? Staunen Sie nicht über diesen Vers 11. Das ist doch viel zu still. Man gewinnt als Leser dieser Quellen, und in den anderen Evangelien ist es genauso, den Eindruck, dass sich schon zum Ende dieses Tages die Massen, die sich um Jesus gesammelt hatten, langsam wieder auflösen. Deswegen diese eigenartige Stille, dieser eigenartige Wechsel der Kulisse plötzlich in Vers 11. Und ich würde sagen, in dieser Hinsicht konnten die Pharisäer am Abend dieses Palmsonntags erstmal erleichtert durchatmen. Ja, wenigstens hat es keine weitere Großdemonstration in Jerusalem selber gegeben. Okay, die werden gesagt haben: Wer weiß, was Jesus und seine Schar für die nächsten Tage noch planen. Wir müssen wachsam bleiben. Jesus geht noch an dem Abend in den Tempel. Aber auch dort hält er keine öffentliche Predigt oder eine große Rede. Das kommt erst in den nächsten Tagen, werden wir noch sehen. Aber auch in den nächsten Tagen sind es dann nicht eigentlich die Pilger, sind es nicht die Menschenmassen, die der Herr ansprechen, die er adressieren wird, sondern es sind fast nur noch seine theologischen Gegner, die Jesus ein letztes Mal mit dieser großen Verantwortung konfrontieren wird, die sie da auf sich laden. Überlegen Sie, in Jerusalem wird es keine offizielle Predigt des Herrn Jesus mehr geben. Es wird noch unheimlich viel passieren, wodurch Jesus indirekt predigt, etwa durch seine 7 Worte vom Kreuz. Aber es wird keine öffentliche Predigt mehr geben. Was ist da passiert an den frühen Abendstunden dieses Sonntags? Warum wird es plötzlich so still? Wissen Sie, eigentlich bestätigt sich hier nur, was sich in den Monaten zuvor immer wieder angedeutet hatte. Die Leute wollen Jesus zu ihren Bedingungen. Sie wollen Jesus zu ihren Bedingungen. Sie wollen Jesus als Problemlöser. Sie wollen Jesus als den, der ihre Ziele erfüllt. Jesus als den, der sich vor ihren Karren spannen lässt. Jesus als den, der sich für ihre politischen Ziele, für ihre Agenda benutzen lässt. Und ist das nicht heute genauso? Wir wollen Jesus als unseren Wunscherfüller. Wir wollen Jesus als Berufungsautorität für das, was wir für richtig und moralisch haben. Und wenn er das nicht erfüllt? Wir wollen Jesus für den, der mal schnell ein Notgebet heilt, wo einer schwer krank geworden ist, der sich ein Leben lang nicht um ihn gekümmert hat. Wir wollen ihn dafür. Und wenn er das nicht erfüllt, sorry, dann kann er uns auch gestohlen bleiben. Dann brauchen wir ihn nicht. Die Massen in Jerusalem, sie sind so lange bereit, Jesus als ihren Messias, Jesus als ihre Galionsfigur zu bejubeln, solange sie hoffen können, dass er ihre Wünsche erfüllt, solange sie hoffen können, dass er ihre Ziele ansteuert. Sie kennen wahrscheinlich alle diese Redewendung vom Hosianna zum Kreuze gehen. Und das stammt aus dieser Situation. Und die gleichen Leute, die ihn am Ölberg bejubelten, werden nur 5 Tage später unter dem Kommando der Pharisäer und Schriftgelehrten ein ganz anderes Lied singen. Und dieses Lied heißt, kreuzige ihn, weg mit ihm. Und auch das ist typisch für uns, wenn der Mensch von Jesus nicht bekommt, was er fordert. Wenn wir von Jesus nicht kriegen, was wir meinen, von ihm kriegen zu müssen, dann schlägt das Hosianna in kürzester Zeit zum Kreuzige um. Dann brauchen wir ihn nicht, dann soll er uns gestohlen bleiben. Dann ist er der Falsche offensichtlich. Und viele fragten sich, warum hat Jesus denn diese Gelegenheit nicht genutzt? Warum hat Jesus denn diese Gelegenheit nicht genutzt, die Situation in Jerusalem und in Israel endlich aufzuklären und zum Guten zu nutzen und endlich Gottes Reich zu bringen? Er hätte es ja gekonnt. Warum hat er es nicht genutzt? Und damit kommen wir am Schluss zu dem Punkt, der für uns am wichtigsten ist. Drittens, was wir unbedingt verstehen müssen. Wir haben gesehen, erstens, was sie richtig verstanden, zweitens, was sie damals völlig falsch verstanden und jetzt zuletzt, was wir unbedingt verstehen müssen. Schauen Sie, die Bibel lässt nicht den geringsten Zweifel daran, dass Jesus diese Durchsetzung der göttlichen Macht sofort unter den Bedingungen damals, dass er das natürlich gekonnt hätte. Er hätte das endzeitliche Davidsreich sofort herbeiführen können. Wer stärker ist als der Tod, dem sind auch sonst keine Grenzen gesetzt. Jesus hat ja auch gesagt, wenn Gott wollte, wenn der Vater wollte, dass ich hier befreit werde von diesem Kreuz, er kann Heerscharen seiner Boten schicken. Das wäre alles kein Problem gewesen. Und die Bibel kündigt ja glasklar an, dass Jesus am Ende der Zeiten genau das tun wird. Er wird dann machtvoll erscheinen. Er wird dann alle Widersacher in die Knie zwingen und dann werden alle sich vor ihm beugen müssen. Das sagt die Bibel mit größter Klarheit und Gewissheit. Aber warum noch nicht jetzt? Warum noch nicht an diesem Palmsonntag? Und damit kommen wir am Schluss wieder zum Esel zurück. Warum hat Gott durch die Propheten ankündigen lassen, dass der Messias auf einem Esel einreisen wird und nicht auf einem Schlachtross oder auf einem Heerwagen? Warum hat Gott diesen Messias in Bethlehem in einem armseligen Stall unter schwierigsten Bedingungen zur Welt kommen lassen und nicht in einem Schloss? Der Esel, der steht hier für Demut, für Dienstbereitschaft, für den unteren Weg. Aber warum dieser Weg? Weil der König zuvor etwas erledigen muss, was er nicht hätte erledigen können, wenn er umgehend die sichtbare Macht ergriffen hätte. Der König muss jetzt etwas erledigen, was er nicht erledigen könnte, wenn er sofort das Reich aufrichtet. Und das wird jetzt in den nächsten Tagen passieren. Dann wird passieren, was Jesus im Kapitel davor, Markus 10, 45 sagte, der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Verstehen Sie, warum er nicht gleich das mächtige Reich bringen kann? Und wir alle können heilfroh sein, dass Jesus so gehandelt hat. Dass Jesus freiwillig und völlig souverän diesen Weg ans Kreuz ausgelöst hat. Und dass er diesen Weg dann freiwillig und konsequent bis zum Schluss gegangen ist. Diesen Weg, der ihn am Donnerstag in die misshandelnden Hände des römischen Militärs führte und am Freitag an das Kreuz auf dem Stadthügel. Und dort an diesem Kreuz, am Freitag dieser hier beginnenden Woche, wird der König zu derselben Tageszeit sterben, als überall in Jerusalem in rauen Mengen die Passa-Lämmer geschlachtet werden. Wir werden die Einzelheiten der Chronologie uns genau angucken, wenn wir zu Markus 14 kommen und 15. Aber der König wird jetzt am Freitag sterben, wenn überall die Passa-Lämmer geschlachtet werden. Und das wird eine machtvolle Beweisführung noch einmal sein. Er kommt, um das wahre Passa-Lamm zu werden, um zu leiden, um zu sterben, um als König das Opfer zu bringen für uns. Dafür geht er jetzt nach Jerusalem rein, um dort die Strafe auf sich zu nehmen, die Sie und ich für unsere Schuld verdient gehabt hätten, weil wir dem heiligen Gott unendlich viel schuldig bleiben, um damit die Strafe auf sich zu nehmen, die sie und mich auf ewig in die Hölle geworfen hätte, die uns für immer von Gott getrennt hätte. Verstehen Sie, darum muss diese Woche sein. Und darum kann Jesus jetzt nicht umgehend, obwohl ihm das sicherlich persönlich lieber gewesen wäre, gleich das machtvolle Reich aufrichten. Darum kommt er nicht auf dem Pferd und dem Heerwagen, sondern auf dem Esel, weil er das für uns tun muss. Und auch das hatte Gott bereits durch die Propheten gesagt, durch einen anderen Jesaja: Die Strafe liegt auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden werden wir geheilt. Und deshalb stirbt er zeitgleich mit den 250.000 Passahlämmern in dieser Stadt. Und verstehen Sie, es ist unser Problem, es ist nicht sein Problem. Es ist unser Problem, dass wir alles Mögliche vom König wollen und erwarten, nur nicht das Wichtigste. Wir wollen vom König Lebenshilfe und Lebenserleichterung und Lebenssinn und eine gewisse Sicherheit und so. Das sind ja alles auch legitime Wünsche. Und Jesus kann und will uns unendlich helfen in der praktischen Bewältigung unseres Lebens. Jeder, der mit Jesus lebt, wird das dankbar bezeugen. Aber das Wichtigste, was er uns geben will, weil es das Wichtigste ist, was wir am dringendsten brauchen, ist in dem Moment, dass er nach Jerusalem reingeht, um für uns zu sterben. Das brauchen wir wirklich. Und wenn das in jenen Tagen nicht geschehen wäre, hätten wir keine Chance und säßen wir nicht hier. Verstehen Sie? Das ist das Wichtigste, was wir brauchen. Dass er die Strafe auf sich nimmt, die uns auf ewig verdammt hätte. Weil wir vor einem heiligen Gott stehen, dem wir unser ganzes Leben verdanken. Und eigentlich hat Jesus genau das erfüllt, wonach sie geschrien hatten. Hosianna, rette uns. Er hat genau das gemacht. Aber die hatten nicht kapiert und wir kapieren es oft auch nicht, wovor sie eigentlich gerettet werden mussten. Ihr Hauptproblem waren nicht die Römer. Ihr Hauptproblem war nicht die politische Unterdrückung. So schwierig das war und so sehr man verstehen kann, dass einer davon frei werden will. Und sie dachten, wenn wir endlich die Herren im eigenen Lande sind, dann wird unser Leben okay sein. Und wir denken das auch oft. Wenn wir endlich diesen Job haben oder diese Frau haben oder diese bessere Lebensperspektive haben und diese Krankheit uns nicht mehr so plagt und so. Wenn wir das endlich haben, dann ist alles gut. Und das muss doch Jesus uns in erster Linie schenken. Aber sie verkannten, wo ihr größtes Problem lag. Nämlich in der Finsternis und Gottesferne ihres Herzens. Und sie begriffen nicht, dass es dafür als Lösung nur diesen einen Weg gab, dass Jesus nach Jerusalem reingeht, um für uns zu sterben. Und schauen Sie, darum hat Jesus in einem stillen Moment an diesem Nachmittag, das gehört alles in diesen Tag rein, es hat mich selber nochmal überrascht, wie viele berühmte Bibelverse an diesem Ereignis dranhängen, hat Jesus in einem stillen Moment, als er vom Ölberg die prächtige Stadt vor sich liegen sah, geweint. Er hat geweint um Jerusalem. Hier steht in Lukas 19:41, und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie und sprach, wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient. Aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Wenn du doch wüsstest, was du brauchst. Und wenn du doch wüsstest, wie sehr du es brauchst, dass ich für dich jetzt da reingehe, um zu sterben und dann auch den Tod zu besiegen, wenn du doch wüsstest, was zu deinem Frieden dient. Und ich möchte Sie ganz persönlich fragen, wissen Sie, was zu Ihrem Frieden dient? Wissen Sie, was Sie am dringendsten von Jesus brauchen? Nämlich die Vergebung Ihrer Schuld und dass er Sie zu Gottes Kind macht und dass er Sie für ewig rettet. Und dass er Sie dann für ewig an seine Seite und unter seinen Schutz nimmt und sagt, und den Rest deines Lebensweges gehen wir jetzt gemeinsam. Und schauen Sie, es ist keine Schande, sich an diesem Punkt eine Zeit lang zu irren. Das ist keine Schande. Überlegen Sie mal, das ist sogar den Jüngern selbst an diesem Tag noch nicht richtig klar gewesen. Sogar den Jüngern selbst. Also, dass der Esel das Symbol für den Königsritt ist, das hatten die schon verstanden. Das hatte die Menge ja auch verstanden. Aber warum der König ausgerechnet auf dem Esel einreitet? Warum? Weil er sich nämlich für uns bis ans Kreuz erniedrigen wird. Weil er den untersten Weg gehen wird, weil er die schmachvollste Hinrichtung erdulden wird, die es gibt, um für unsere Schuld zu sterben. Das war selbst den Jüngern an jenem Tag noch nicht klar. Und einer von denen, der Johannes, der hat das im Nachhinein ganz offen zugegeben. Der schreibt das über sich und seine Kollegen in Johannes 12, Vers 16, die Sache mit dem Esel und was es im tiefsten bedeutete, Dies verstanden aber seine Jünger anfangs nicht. Erst als Jesus verherrlicht war, also erst als er auferstanden war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben stand und dass sie ihm dies getan hatten. Verstehen Sie, Johannes sagte, wir haben es selber nicht kapiert in dem Moment. In diesem Nachmittag auf dem Weg nach Jerusalem haben wir es nicht wirklich durchschaut. Und deswegen hatten wir solche Schwierigkeiten mit den nächsten Tagen. Und als Jesus dann gestorben war, dachten wir, es ist alles vorbei. Und wir sind alle auseinandergerannt und wir haben alle Hoffnung dahin fahren lassen. Und erst als er auferstand am Sonntag, erst als wir mit unseren eigenen Augen sahen, dass er die Macht des Todes gebrochen hat, dass das Grab wirklich leer ist, dass er real leibhaftig aus dem Grab herausgekommen ist. Erst da haben wir angefangen, es zu begreifen. Er ist wirklich der Herr. Und sein Kreuzestod musste sein. Und er bleibt der Allmächtige. Und wir brauchen es, dass er für uns stirbt und aufersteht und uns rettet und uns mit in den Sog seiner Auferstehung hineinnimmt. Verstehen Sie, erst nach der Auferstehung haben sich für die Jünger die Dinge nach und nach zusammengefügt. Erst nach der Auferstehung haben sie Schritt für Schritt verstanden, was dieser große Plan ist, den Jesus hier umgesetzt hat. Und dann? Dann haben sie es genauso aufgeschrieben, wie wir das heute Morgen studiert haben. Warum? Damit wir es auch verstehen. Damit wir es auch verstehen, was der König Jesus für uns getan hat, was er für dich getan hat und was er für mich getan hat. Und so ruft uns dieser König heute Morgen ganz genauso unter seine Herrschaft. Und er fordert uns auch dazu auf und lädt uns dazu ein, dass auch wir, im Bild gesprochen, ihm unsere Kleider auf den Weg legen heute Morgen. Und dass wir sagen, Jesus, du bist unser Herr. Mein Leben soll dir gehören. Ich breite meine Kleider vor deinem Weg aus, um dir zu sagen, dass ich dich ehre und anerkenne und anbete als meinen persönlichen König. Ich danke dir, dass du diesen Weg damals gegangen bist, dass du nach Jerusalem reingegangen bist, um für mich zu sterben und dass du die Macht des Todes gebrochen hast. Und jetzt soll mein Leben dir gehören, bis in alle Ewigkeit. Lass uns beten, Herr Jesus Christus. Danke, dass du das damals so gemacht hast. Und danke, dass du dafür gesorgt hast, dass wir es so differenziert von deinen Leuten berichtet bekommen. Und danke, Herr Jesus, dass es alles völlig klar ist. Dass du nicht in Rätseln gesprochen hast. Dass es nicht von unserer Interpretation abhängt, Herr. Sondern dass du alles, was du getan hast, ganz deutlich erklärt hast. Und dass wir deswegen wissen, woran wir sind. Und dass wir den Mut haben dürfen, dich anzurufen. Und dich anzuflehen, vergib uns unsere Schuld und sei du der Herr unseres Lebens. Wir wollen dich ehren und anbeten. Und wir wollen das von ganzem Herzen ehrlich sagen. Gelobt, gelobt sei der, der da kommt. Im Namen des Herrn. Du bist unser Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.